Also primär, ja, tut jeder Sportler natürlich was oder Sportlerin jeder was für seine VO2 Max. Aber wenn es zu viel ist, wenn wir zu wenig auf die Regeneration achten, kommen dann eben biochemische Effekte und auch das ganze Thema autonomes Nervensystem, Darmgesundheit, Mikronährstoff, Depletion, also sehr großer Verbrauch, die dann wiederum diese Waagschale so ein bisschen minimieren können. Deswegen ist die Balance einfach extrem wichtig.
Viele von uns trainieren hart und für persönliche Bestleistungen. Und gleichzeitig wollen wir bis ins hohe Alter gesund bleiben. Aber wie passt das zusammen? Denn hohe Trainingsumfänge können zwar die Leistung steigern, sind aber nicht automatisch ein Rezept für Langlebigkeit. Wie sich sportliche Spitzenleistung mit langfristiger Gesundheit vereinen lässt, darüber sprechen wir heute mit Dr. Andrea Gartenbach. Sie ist Ärztin, ausgewiesene Expertin für Präventiv- und Leistungsmedizin, war früher selbst Leistungsschwimmerin und beschäftigt sich seit über 15 Jahren mit den Themen Aging, Longevity und Performance. Sie erklärt uns, wie sich unser Fitnessalter zum Beispiel vom biologischen Alter unterscheidet und an welchen Stellschrauben wir drehen können, um unser Fitnessalter zu senken. Wir reden über das richtige Maß an Belastung und Regeneration, die Rolle von VO2 Max und Mitochondrien und natürlich auch über Ernährung. Und das wird auch ein bisschen nerdig, denn Andrea präsentiert uns einige faszinierende Biohacking-Methoden. Ich bin Edith von Achilles Running und wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit dieser spannenden Folge. Andrea, herzlich willkommen bei uns im Studio. Schön, dass du da bist und natürlich auch im Achilles Running Podcast. Wie geht's dir?
Vielen Dank für die Einladung. Mir geht es hervorragend. Ich komme gerade aus den Ferien, bin erholt.
Du bist noch ganz erholt, das ist schön. Ja. Hattest du eine anstrengende Sportwoche? Wie sieht denn so dein Training auf? Ich meine, wir nehmen ja an einem Freitag auf, da kann ja schon was passiert sein. Das würde mich mal interessieren, besonders weil du ja ehemalige Leistungssportlerin bist. Was machst du heute so heutzutage?
Also in den Ferien kam das Training natürlich besonders gut zur Geltung, weil man da viel Zeit hat. Da mache ich tatsächlich jeden Tag eigentlich eine Mischung aus Ausdauer und Kraft. Also vor allen Dingen, je nachdem, wo wir im Urlaub sind, ist es dann eher nicht die Langhantel, sondern eher so mit eigenem Bodyweight. Mhm. Und ansonsten versuche ich zweimal die Woche Krafttraining zu machen, zweimal die Woche Ausdauer zu machen. Das ist dann immer so eine Mischung zwischen Zone 2 und Zone 5 Training.
Okay.
Und ich versuche neuerdings Flexibilität mit reinzubringen. Dafür hat dann Kraft und Ausdauer so einen kleinen Rückschritt gemacht, weil ich gemerkt habe, dass meine Flexibilität deutlich schlechter geworden ist. Ah. Ich habe zwei kleine Kinder, da fallen einem dann auf einmal Dinge auf, wenn die ein Rad schlagen und so, dass man selber mit der Flexibility doch nicht so gut daherkommt. Und ich habe früher auch sehr wenig mich gedehnt nach dem Sport, ehrlich gesagt.
Kennen wir, glaube ich, alle.
Ich merke das jetzt. Und man hat ja immer so die Vorstellung, die Muskeln seien so verkürzt. Das ist ja gar nicht der Fall. Die sind einfach zu angespannt. Und da versuche ich jetzt gerade ein bisschen mit Faszienrollen und mit Dehnung und so ein bisschen in die Flexibility reinzukriegen. Muss aber doch sehr bei dem Thema meinen Schweinehund überwinden, weil mir der Rest eigentlich doch deutlich mehr Spaß macht. Wenn ich am Reisen bin, fällt mir das ein bisschen schwieriger. Ich habe jetzt neue Laufschuhe und versuche mich da ein bisschen zu motivieren, dann quasi auf Erkundungstour zu gehen. Erwische mich aber doch dann mehr dabei, dass ich eher Kraft mache, okay, weil ich mich nie verlaufen.
Ja, okay. Also du bist eigentlich so eine Krafttrainerin gerne so.
Eher mittlerweile, ja. Wir hatten ja gerade schon kurz ein bisschen dazu gesprochen. Ich bin nicht so der Ausdauersportler und muss da doch sehr an meinem Mindset arbeiten, dass ich mich da so ein bisschen in die Richtung pushe.
Machst du das dann aus, auch weil wir ja beim Thema sind, Longevity-Gründen, die Ausdauer? Oder machst du es, weil du merkst, du bist dann, ja, weiß ich nicht, aktiver, fitter im Alltag oder bringt dir das irgendwelche anderen Benefits sonst?
Also sowohl als auch. Ich habe natürlich dadurch, dass ich als Teenager sehr viel Sport gemacht habe, eine sehr, sehr gute Grundvoraussetzung. Das macht es mir natürlich viel leichter, auch wenn ich mal eine gewisse Zeit eben keinen Sport gemacht habe. Ich mache natürlich, gerade auch wenn man so auf die VO2 Max guckt und mit den Variables, die man dann so hat und wenn man dann auch ein, zwei Mal im Jahr richtig misst, das ist natürlich für mich schon so ein Faktor, der mich dann anspornt. in der guten Kategorie sozusagen, in der ich bin, zu bleiben. Aber Longevity ist natürlich für mich dann auch immer wieder so ein Ansporn. Jetzt bei mir auf Ende 30 kommt halt einfach das Thema Krafttraining noch mal ein bisschen mehr in den Fokus. Daher ist es so eine Mischung aus. Da ich mit den Kindern total viel aktiv bin, merke ich es nicht an der Leistung zum Glück, aber es ist eine Mischung aus beiden, ja. Also ich glaube, langfristig muss man sich natürlich oder darf man sich da auch ein bisschen hin zu motivieren. Ich bin nicht so der richtig abschalten kann, wenn ich laufe. Ich brauche dann immer so die Musik dazu und drifte dann ja, da so ein bisschen in Gedanken rein. Aber ich merke es an meinem Cortisol-Tagesprofil oder an meinem Spiegel. Es ist schon ein schöner Anti-Stress-Puffer, wenn es denn die gemäßigte Ausdauer ist. Ne? Die Hit-Trainings pushen dann natürlich voll, doch auch nochmal in den Sympathikotonus und ins Cortisol-Profil rein. Da merke ich, ist man so typisch Frau, zyklusabhängig. Da geht es dann manchmal leichter, manchmal schwerer. Ja. Aber es ist so eine Mischung aus allem.
Ja, ja. Ich habe schon rausgehört, du trackst dann ja auch wahrscheinlich sehr genau, wenn du da wirklich dann auch evidenzmäßig nachweisen kannst, das tat meinem Cortisolspiegel an dem Tag gut, das eher nicht.
Also phasenweise, ehrlich gesagt. Ich höre einfach sehr gerne in mich rein und habe ein recht gutes Körpergefühl und mache dann immer so Zyklen, wo ich einfach tracke. Ich habe jetzt einmal im Jahr, mache ich immer selber für mich einen großen Checkup, wo ich alles Mögliche eben reinpacke, von Functional Movement Test über VO2 Max, über Kraft, über das ganze sportliche Thema, dann natürlich auch Laboruntersuchungen, also das heißt Blutentnahme, dann Cortisol-Tagesprofil im Speichel, Katecholamine im Urin, im zweiten Morgen Urin, Stuhl, also Mikrobiom und Co. Mhm. Und dann, das habe ich jetzt quasi gerade hinter mir, ich habe jetzt gerade auch ein bisschen tiefer in die Mitochondrien bei mir reingeguckt und gucke dann einfach so ein bisschen, okay, was brauche ich denn, und probiere dann einfach auch recht viel Neues aus. Ich bin gerade an so ein paar neuen Konzepten dran, die ich mit zwei Patienten umsetzen konnte, wo ich dachte, okay, das waren jetzt die Mitte 50-jährigen Männer, jetzt will ich mal gucken, was die eine 30-jährige Frau damit macht.
Ja.
Und probiere dann einfach relativ viel selber heraus. Aber ich sitze natürlich total an der Quelle.
Da total.
Ich tracke schon recht viel, aber auch nicht im Übermaß, weil ich dann eher dazu tendiere, mich zu sehr dann darauf zu versteifen. Mhm. Also ich bin jetzt, du siehst jetzt gerade, ich trage einen Ring. Den trage ich tatsächlich gerade einfach 4 Wochen, um mal wieder ein Update zu haben und mal zu gucken, wo ich stehe, sonst trage ich den nicht. Ich hatte eine Zeit auch eine Garmin, aber ich mag es nicht so gerne am Handgelenk. Ich habe die Whoop auch mal ausprobiert und ich merke einfach, ich habe ein relativ gutes Gefühl. Ich kenne sehr gut meine Problemzonen, die ändern sich nicht mit dem Tracker, die weiß ich, und deswegen bin ich da so ein bisschen zurückhaltend, damit ich mich nicht so reinsteige.
Okay, ja, super spannend. Also man merkt schon, wir haben jetzt eine Expertin hier vor Ort. Ich bin schon super gespannt. Ja, werde ich auch tun. Also ich hoffe, wir kommen da durch alle Fragen durch, weil wir ja viele Sachen zu besprechen haben heute. Wir wollen ja heute uns so ein bisschen High Performance, aber auch Longevity angucken und uns die Frage stellen, wie kann man das unter einen Hut bringen, weil sich da teilweise vielleicht auch manchmal die Methodik widerspricht, weil das sind zwei Dinge, die nicht immer Hand in Hand gehen, tatsächlich entgegen vielleicht der Erwartung der Leute da draußen. Ich dachte, wir fangen vielleicht mal mit dem Alter an sich an. Und zwar würde ich gerne über das Fitnessalter sprechen. Das ist ja eine Sache, die kann man erheben. Es gibt aber auch das biologische Alter, es gibt auch das chronische Alter. Vielleicht magst du uns erst am Anfang einen kleinen Überblick geben, wie sich diese Alterarten voneinander unterscheiden und wie sie vielleicht auch festgestellt werden auf unterschiedliche Art.
Das Allereinfachste ist das chronologische Alter. In der Regel kennt man sein Geburtsdatum und wir wissen quasi, wie alt wir sind, also einfach kalendarisch. Dann gibt es das biologische Alter und da kommt vor allen Dingen genau auch wie im Fitnessalter, was sich aus unterschiedlichen Tests zusammensetzt, kommt ganz viel aus der Forschung mittlerweile rein, wo wir unterschiedliche Ebenen davon anschauen. Also es gibt unterschiedliche biologische Alterstests, es gibt mittlerweile auch schon die Kombination vom Speed of Aging, also wie schnell altere ich, und dem Organ Aging, also bedeutet, dass die biologische Uhr auf unterschiedliche Organe und Organsysteme bezogen sind, also zum Beispiel auch Immunsystem, Herz, Gehirn und Co. Und aus diesen ganzen Werten bildet sich dann sozusagen ein Mittelwert und gibt uns das biologische Alter vor. Ich sage extra einen Mittelwert, weil es total wichtig ist, dass wir nicht nur zum Beispiel einen Methylierungstest oder sowas machen oder nur die Horvath Clock nutzen. Ich bin ein großer Fan von unterschiedlichen Uhren miteinander kombinieren, eben weil nichts im Körper mit dem gleichen Takt altert. Ein paar Systeme altern schneller, ein paar weniger. Es kommt auch total darauf an, wie unsere Lebensstruktur ist, wie unsere Umwelteinflüsse sind und wie unsere Genetik ist und was unsere Biochemie im Körper macht. Dementsprechend altern die unterschiedlich schnell und dementsprechend hat auch jeder so ein bisschen einen anderen Fokus, welche Organsysteme man angehen sollte, um das eben zu verhindern. Und das Fitnessalter eben, das ist ja auch nicht ganz starr. Da gibt es unterschiedliche Tests, die hier mit einbezogen werden. Und das sagt uns quasi aus, wenn ich jetzt 50 bin und in richtig guter Fitnessform bin, Ausdauer, Kraft und Mobility, Stability, also auch einfach das ganze Thema Gleichgewicht und Co., dann kann es zum Beispiel sein, dass ich ein Fitnessalter eines 30-Jährigen habe. Also warum kann man das eigentlich berechnen? Wir wissen, dass bestimmte Prozesse und Systeme im Körper im Alter abbauen und weniger werden. Ja, zum Beispiel die Proteinaufnahme und der Proteinabbau wird im Alter eher schwieriger und es gibt unterschiedliche Mikronährstoffe, die im Alter zum Beispiel weniger produziert werden und oder vom Körper hergestellt werden oder viel verbraucht werden. Und aufgrund dessen kann man dann eben diese unterschiedlichen Altersangaben messen. Ich bin kein Fan davon, sich sehr darauf zu versteifen, weil wir da doch noch sehr in den Kinderschuhen sind. Und das ist wichtig, nicht einmal messen gibt eine Aussage, sondern Dynamik. Die Dynamik der Altersuhren, egal ob man jetzt die biologische oder die Fitnessuhr nimmt, es kommt immer wieder neue Forschung mit rein. Es geht darum, einen Trend zu sehen. Bedeutet, wenn wir ein Fitnessalter haben und im Trend dann jünger werden, da haben wir dann schon was mit geschafft, weil es ist immer natürlich nur ein Durchschnitt und es kommt immer auf die selektierte Population drauf an, wie viel Aussagekraft das hat. Wir hatten mal ein Patient, Ende 30, Unternehmer, sowas von vor allen Dingen auch von Sport, Ernährung und Supplementierung, also Biochemie, ausoptimiert, wie es nur geht. Und dann kam er und zeigte uns einen Telomerlängentest, also die Längen der Endkappen von unseren DNA. Und da war er über 10 Jahre älter. Und dann stand da drin, er soll mehr Sport machen, er soll keinen Alkohol trinken und weniger rauchen. Und er rauchte gar nicht, er trank gar keinen Alkohol und er machte schon total viel Sport. Und diese Aussagen sind einfach total lapidar. Okay. Da muss man schon in die Tiefe gehen und muss einfach so ein bisschen gucken, ist es vielleicht auch einfach eine Testungenauigkeit, wo wird der Test hingeschickt? Wo ist das Labor? Wie viel Travel Time ist da? Ist das ein Wangenabstrich, wo vielleicht man aufpassen muss, dass man vorher keinen Kaffee getrunken hat, nichts gegessen hat? Ist das ein Dry Blood Spot Test, also wo man Blutstropfen auf eine Karte macht? Oder was ist das denn dann eigentlich? Ja. Oder es gibt AI mittlerweile, die dir dein Face-Alter bestimmen. Es gibt auch schon ganz gute AI-Based-Algorithmen, die dir aufgrund deiner Blutwerte dein biologisches Alter bestimmen. Aber es ist dann immer so ein bisschen die Frage und die Verteilung der Kurve, wenn dann irgendwas ganz niedrig ist und irgendwas ganz hoch ist. Du bildest ja immer Mittelwerte da draus. Stimmt. Und ich bin schon ein Fan zu gucken, was ist gut und was ist eher noch zu optimieren und da dann in diese Richtung zu gehen. Und ja. Daher sind die Altersuhren interessant, aber ich glaube, wir dürfen uns da noch ein bisschen gedulden, bis wir mehr Forschung und mehr Daten haben.
Okay, also nicht überbewerten. Ist
nee, auf gar keinen Fall.
Mhm. Ich würde trotzdem gerne mal beim Fitnessalter bleiben, weil ich kann mir vorstellen, dass viele HörerInnen da draußen sich trotzdem schon immer gefragt haben, wie alt wäre denn jetzt eigentlich meine Fitnessuhr? Also wo steht meine Fitnessuhr? Und ich weiß, dass auch die VO2 Max eine große Rolle dabei spielt. Deshalb würde ich trotzdem gerne mal darüber sprechen wollen, wie das Fitnessalter bestimmt wird und warum auch vielleicht gerade die VO2 Max da gerade beim Thema Longevity so eine große Rolle zu spielen scheint. Das ist ja auch erst kürzlich, ne? So ein bisschen in die Debatte.
Ist eigentlich so in den letzten Jahren in die Debatte gekommen, weil also Belastungstests und Co., Laktattests und so kennen viele Sportler, Sportlerinnen natürlich schon seit sehr, sehr lang. Aber mittlerweile wissen wir eben, dass die VO2 Max als Kapazität der Sauerstoffverwertung sozusagen einen riesengroßen Impact hat. Also wenn wir von der untersten Perzentile kommen und in die mittlerste Perzentile und steigern, haben wir schon eine 50% Reduktion der Sterblichkeitswahrscheinlichkeit bei durch chronische Erkrankungen. Und wenn wir in das obere Drittel kommen, haben wir eine Reduktion der Sterblichkeit um 70%. Wow. Also der Hebel ist einfach riesig. Und das kommt vor allen Dingen daher, dass wir natürlich ein intensives Training aus unterschiedlichen Methoden brauchen, um die VO2 Max zu verbessern. Und es eben ein guter Prädiktor ist, um eben die Verwertung von Sauerstoff, den wir brauchen für die ATP-Herstellung in den Mitochondrien, zu quantifizieren. Und da gibt es mittlerweile, also gibt es die klassischen Methoden, die natürlich am genauesten sind, im Labor mit der klassischen Maske auf und dem Belastungstest auf dem Fahrrad, auf dem Laufband. Mittlerweile gibt es ganz gute Bestimmungen über Variables, die sind nicht perfekt, aber schon mal annähernd ganz gut. Es gibt mittlerweile Devices, es gibt ein dänisches Unternehmen, die haben einen Sensor entwickelt, den man sich auf die Brust klebt und es über unterschiedliche Messverfahren gemessen wird. Und dann gibt es natürlich auch noch Anbieter, zum Beispiel es gibt einen in den USA, da hat man eine Maske ohne Kabel, die man wirklich auch einfach, wo man ganz regelmäßig testen kann, mit der man dann wirklich laufen gehen kann, auch im Freien, Fahrradfahren, Rudern, was auch immer. Ich bin immer ein großer Fan davon, seine Sportart, in der man geübt ist, dann zu nutzen, dass es nicht ein Bias hat, weil man irgendwie dann Knieprobleme hat, weil man sonst nie Fahrrad fährt oder der Sitz irgendwie komisch eingestellt ist und Co. Das finde ich eben ganz spannend. Dann ins Fitnessalter kommt natürlich auch noch die Griffkraft mit rein. Grip Strength kann man relativ einfach testen. Gibt es auf Amazon diese Griffkraftmeter, wie heißen die eigentlich richtig? Tonometer? Ja. Also ja, irgendwie so, die sind wirklich nicht teuer und dann kann man die Griffkraft messen. Und bei der Griffkraft geht es vor allen Dingen darum, dass es also auf Studienbasis gab es 2015 im Lancet eigentlich so die größte Studie dazu, die zeigt, dass es eben die Gesamtkörperkraft widerspiegelt. Weil es ist ja nicht nur der Unterarm, der also es ist nicht nur die Hände, das ist ja das meiste, was die Leute denken, es ist nicht nur die Handkraft, sondern eben auch die Unterarmkraft, die Ansteuerung von der Muskulatur, je nachdem, wie es hält. Und das kann man relativ gut in Korrelation setzen. Ist für älter werdende Menschen eher ein bisschen schwieriger, gerade wenn das Thema Arthrose und so dazu kommt. Aber es gibt immerhin, weil dann hat man ja eh schon Schwierigkeiten. Arthrose ist eben Entzündung in den Gelenken und Verschleiß in den Gelenken, je nachdem Arthrose, Arthritis. Dann hat man Schwierigkeiten, das zu drücken. Und es macht jetzt auch keinen Sinn, so einen Handgriff. Es gibt ja diese, wie nennt Trainer, man diese, ne? Diese Trainer. Also damit kriegen wir jetzt die Griffkraft nicht unbedingt viel höher. Also kann man natürlich ein bisschen beeinflussen, aber das gibt uns ja gar nicht die Aussagekraft für die Gesamtmuskulatur. Also wenn wir jetzt zum Beispiel Weightlifting machen, dann trage ich ja, also dann halte ich ja auch wirklich. Ne? Ich finde zum Beispiel den Deadhang auch noch total spannend, um ins Fitnessalter mit zu inkludieren. Oder wie lang kann ich denn Planks machen? Oder Wallsit zum Beispiel. Und da kann man natürlich easy auch zu Hause selber sagen, ich mache jetzt mal Deadhang, ich mache Plank und ich mache Wallsit und prüfe das einfach alle 3 Monate immer wieder und gucke, wie viele Sekunden ich mich das verlängere und verbessere. Dafür braucht man ja gar nicht große Technologien. Da kann man einfach für sich selber vergleichen. Und dann zum Beispiel, wenn das Thema Koordination und Stability angeschaut wird, wie lange kann ich auf einem Bein mit Augen zustehen und so Übungen zum Beispiel machen. Und dann gibt es natürlich Tabellen, die einem dann je nachdem, welche Kombination an Tests man nimmt, also bei der VO2 Max gibt es unterschiedliche Tabellen mit unterschiedlichen Einteilungen. Also man kann sagen, so alles über 50 ist eigentlich meistens in jedem Alter die Elite, aber es ist vor allen Dingen geschlechterspezifisch und altersspezifisch und das ist eben auch total wichtig. Es gibt welche, die auch noch mit Gewicht und Co. dann in die Tabellen reingehen. Also da gibt es je mehr Variablen man mit reinnimmt, desto genauer wird es natürlich. Aber da kann man dann vergleichen. Man sollte einfach immer mit der gleichen Tabelle vergleichen und man sollte vor allen Dingen dann die Dynamik sich anschauen.
Mhm. Ja, cool, dass man auch so ein bisschen do-it-yourself at home theoretisch oder so Methoden hat, mit denen man das überprüfen kann. Ja, cool. Erstmal Tipp direkt an alle Leute, die schon immer ihr Fitnessalter wissen wollten, aber vielleicht nicht extra zu einer Diagnostik gehen wollten. Da kann sich direkt schon mal was mitnehmen. Nochmal zurück zur VO2 Max. Das ist ja eine Sache, die viele LäuferInnen trainieren, weil das eben auch ihre Ausdauer verbessert. Also viele
Absolut.
Von uns trainieren das sowieso. Das würde dann ja eigentlich bedeuten, dass die meisten LäuferInnen schon mal in der Hinsicht auf jeden Fall was für ihre Longevity tun,
auf
oder?
Auf jeden Fall. Also zumindest aus der Sicht. Du hast es vorhin ja schon ein bisschen angedeutet. Ja. Wir haben das Prinzip Hormesis, da gehen wir vielleicht nachher nochmal mit ein. Also jeder Reiz, jeder Trainingsreiz schafft natürlich eine Verbesserung, eine Verstärkung und eine Resilienz im Körper, aber zu viel Reiz wiederum schadet, weil wir natürlich bei jeder Leistung, die der Körper bringt, also bei jedem ATP, was ein Mitochondrium produziert, uns jetzt egal auf welche Ressource es zurückgreift, ob das Kohlenhydrate, Proteine, Fette sind, wer was wie verstoffwechselt, aerob, anaerob, aber jede Produktion von jedem ATP hinterlässt eben auch Schäden, weil wir durch die Produktion biochemisch sogenannte Reoxygen Species machen. Und die müssen ja auch wieder ausgeglichen werden. Und wir brauchen oxidativen Stress für den Reiz der Hormesis. Wenn das aber zu viel ist und wir zu wenig Regeneration haben, dann ist es wiederum von Nachteil. Also primär, ja, tut jeder Sportler natürlich was oder Sportlerin jeder was für seine VO2 Max. Aber wenn es zu viel ist, wenn wir zu wenig auf die Regeneration achten, kommen dann eben biochemische Effekte und auch das ganze Thema autonomes Nervensystem, Darmgesundheit, Mikronährstoff, Depletion, also sehr großer Verbrauch, die dann wiederum diese Waagschale so ein bisschen minimieren können. Deswegen ist die Balance einfach extrem wichtig. Und das zahlt eben auf die Mitochondrien drauf ein. Also das heißt, jeder Reiz fördert natürlich auch über unterschiedliche biochemische Mechanismen und die Balance zwischen mTOR und AMPK und so weiter und so fort. Mitochondriogenese unter anderem, ja, da können wir auch mit Ernährung und Co. und Schlaf und sowas drauf einwirken. Und das wiederum, je mehr gesündere Mitochondrien wir haben, desto mehr können wir natürlich auch für den Körper und im Körper tun. Aber es ist immer die Waagschale.
Total, ja. Da hast du schon ganz viele spannende Punkte angesprochen, auf die wir auch noch ein bisschen tiefer eingehen wollen. Du hast jetzt gesagt, es kommt auf das Maß an. Gibt es da irgendwie Richtlinien oder Orientierungshilfen, wie man herausfinden kann, ob es zu viel ist? Ne? Ab wann schlägt denn Training dann eher in das Longevity-feindliche Terrain, sage ich jetzt mal um? Wann zahlt es nicht mehr so sehr auf unsere Gesundheit ein? Vielleicht auf die Leistung ja, aber dann eben nicht mehr später auf die Langlebigkeit.
Also die meisten Athleten und Athletinnen fokussieren sich auf das Training und zu wenig auf die Regeneration. Ich kann das nur empfehlen, auch aus meiner Zeit früher. Klar, je jünger wir sind, desto mehr Resilience und Kapazität hat unser Körper. Und wir haben auch da genetische Prädispositionen, wer vielleicht ein bisschen mehr und weniger Regenerationszeit braucht. Aber was relativ gut hilft, ist in die Herzratenvariabilität zu schauen. Also wenn man Tracker benutzt, dann einfach zu gucken, wo steht denn die Herzratenvariabilität? Erhole ich mich gut? Mache ich ausreichend genug Trainingspausen, in denen ich dem Körper auch das wiedergebe, was er braucht? Rein biochemisch und kalorisch. Ja. Und dann gibt es natürlich auch Variables, die sich ja mehr noch darauf fokussieren, in die Body Battery zu schauen, also was dann nochmal ein, ich sag mal, etwas simplifizierter Wert der HRV-Berechnung ist, also Herzratenvariabilität, und da dann einfach so ein bisschen schauen, wo stehe ich denn da? Ich halte nicht so viel davon, wenn wir beide jetzt unsere HRV-Zahl vergleichen, ja. Sondern jeder muss so individuell gucken, wo steht man denn, und gerade im Urlaub sieht man dann, wenn man, je nachdem, ob man den Urlaub sehr viel für Sport oder Regeneration nutzt, was gute HRV sind und nicht, aber dass man da einfach so ein bisschen guckt, wo stehe ich denn da? Dann gibt es natürlich ganz tolle Tools auch, mit denen man die Regeneration supporten kann, also Technologien und Supplementierungen und Breathwork, Eisbad, Sauna und Co., wenn man die strategisch sinnvoll einsetzt. Aber ich finde eigentlich so, ist die HRV und das selbst, das eigene Gefühl. Also ich sehe ja, wenn ich an einem Tag übertrainiert habe und den nächsten Tag zwar der Wille ganz stark ist zu trainieren, aber der Körper doch merkt, man kommt hier an seine Grenzen, dann darf man ruhig auch mal überlegen, woran das liegt. Ja. Und das kann, natürlich muss nicht an der Regeneration liegen, an der fehlenden Regeneration. Und da ist es am einfachsten natürlich dann auch zu gucken, wie schlafe ich denn? Das kann man über die Tracker ja auch sehr gut sehen. Also die beste Regeneration findet natürlich im Schlaf statt. Und einen Patienten gehabt, der ist auch Athlet und hat halt abends immer von 8 bis 10 Training gehabt, ja, ist aber von der Genetik her eher ein Frühaufsteher, also früh ins Bett gehe, und wenn man dann bis um 10 Training hat, danach ja noch irgendwie was essen muss und fuelen muss und dann erst so spät ins Bett geht, weil es braucht ja auch eine Phase, bis der Sympathikotonus, also unser autonomes Nervensystem, dann runterkommt und der Parasympathikus anspringt, dann ist das natürlich total herausfordernd, wenn wir dann auch gegen unseren zirkadianen Rhythmik, gegen die zirkadiane Rhythmik trainieren, spät abends trainieren, dann nicht gut schlafen, weil wir noch so agitiert sind oder kurz vorm Schlafen noch was gegessen haben, nicht gut verdauen und. das sind halt so Dinge, wo man versuchen darf, so ein bisschen in sich reinzuhören und auch zu gucken, wie habe ich geschlafen, wie ist meine HRV, wie ist mein REM-Schlaf, mein Tiefschlaf, wie fühle ich mich denn morgens? Also die Uhr sagt oder der Ring sagt einem ja dann auch nicht unbedingt nur, weil vielleicht die HRV gut ist und ich mich trotzdem müde fühle. Das ist ja auch nicht die einzige Antwort. Haben wir ja noch Hormone und Co., die damit reinspielen. Aber damit dann so ein bisschen spielen und ein bisschen rausfinden. Manchmal hilft es, ein bisschen Tagebuch zu schreiben, Reflexionen, Trainingspläne aufzuschreiben und dann zu gucken, wie reagiere ich, wie fühle ich mich, wie bin ich am nächsten Tag, wie ist die Performance am nächsten Tag.
Ja, also schon mal ein bisschen tracken an der Stelle kann vor allem auch davor schützen, dann am Endeffekt ins Übertraining zu gehen. Oder vielleicht muss es auch gar nicht das Übertraining sein. Vielleicht kann es auch trotzdem schon auf die negative Uhr einzahlen im Endeffekt. Ja. Ne? Und das merkt man dann vielleicht auch erst später, wie du gesagt hast.
Ja, das merken wir deutlich später.
Ja, genau.
Weil in dem Moment, wo wir viel trainieren, sind wir auch meistens vom Kopf her ordentlich dabei, dass wir trainieren wollen und dass wir ein Ziel erreichen wollen. Und dann fällt es umso schwieriger zu merken, wenn unsere Biologie und Biochemie und unsere Physiologie im Körper da nicht so richtig hinterherkommt.
Ja, du hast ja jetzt die Hormesis auch gerade schon angesprochen. Das ist ja im Endeffekt ein Trainingsreiz. So, ne? Die Frage ist natürlich immer, wie viel Reiz braucht der Körper? Sehen wir sowas dann vielleicht auch zum Beispiel daran, dass wir unsere Herzfrequenz regelmäßig tracken, ne? Wenn es dann quasi sich nie wieder regeneriert, die Herzfrequenz dauerhaft oben bleibt? Oder gibt es noch andere Möglichkeiten für uns herauszufinden, wie viel Hormesis gut ist und ab wann es ins Negative umschlägt?
Es ist eben diese Waagschale. Also zum einen haben wir die Herzfrequenz. Wenn die nicht richtig runterkommt und wir immer die ganze Zeit mit einer höheren oder erhöhten Herzfrequenz unterwegs sind, dann kann das eben sein, dass wir sehr im Sympathikotonus sind, also autonomes Nervensystem, Sympathikus, Fight or Flight. Und das haben wir natürlich auch beim Sport, wenn wir laufen, weil das heißt ja, es wird alles aktiviert. Parasympathikus, Rest and Digest und Regeneration. Und die erhöhte Herzfrequenz wird durch den Sympathikus getriggert. Die HRV ist ja je höher, desto besser und je niedriger, desto weniger gut, sage ich mal. Nicht schlechter zu sagen, sondern weniger gut. Die Herzratenvariabilität besteht ja vor allen Dingen daraus, dass die Hundertstel, Tausendstel Millisekunden zwischen der Herzfrequenz, also zwischen dem Beat, den wir spüren, maximal unterschiedlich ist. Es gibt ein chinesisches Sprichwort, wenn das Herz im Hundertstel, Tausendstel Millisekundentakt ganz gleich schlägt, dann sind wir quasi tot. Dann haben wir gar keine Variabilität drin. So, das heißt, wir können natürlich an den Parametern sehen, wo stehen wir. Auch an dem Thema Müdigkeit, Konzentration. In den Laborwerten sehen wir können natürlich oxidativen, nitrosativen Stress messen. Wir können unsere Mitochondrien bis ins Detail messen. Wir können schauen, wie ist denn die Membran aufgebaut? Wie sieht es denn aus? Haben wir einen Protonenpumpenleck? Wie sehen denn die Kofaktoren eigentlich aus? Haben wir da einen sehr starken Mangel an Dingen wie Magnesium, Selen, Zink, Coenzym Q10, Omega-3, Eisen, Kupfer und so weiter? Muss einfach immer richtig ausgewählt werden. Manches müsste man im Serum, manches im Vollblut und so weiter. Und daran können wir auch sehen, wenn da der Verbrauch sehr, sehr hoch ist und wenn wir sehr tief da drin sind, dann ist es häufig ein Faktor, wo man dann schon sieht, also die sind nicht so richtig im Ausgleich. Und auch an den Hormonen kann man natürlich viel sehen und den Katecholamin. Wie viel Hormesis der Körper eigentlich braucht, ist mir nicht bekannt, dass wir das jetzt wirklich messen können. Das sind alles solche indirekten Zeichen.
Und das ist wahrscheinlich auch relativ individuell, nehme ich an, ne?
Ja, und hängt auch so ein bisschen von der psychomentalen und der körperlichen, also psychologischen, physiologischen Verfassung ab. Wir haben alle Phasen, da können wir Trainings besser wegstecken und andere nicht. Da zählen die Emotionen und das Mindset natürlich auch noch groß mit rein.
Ja, wenn man jetzt so hört, dass es halt ab einem gewissen Grad an Leistung irgendwie dann doch ins Negative umschlägt, könnte man sich ja schon fragen, ob die meisten Leistungs- oder ProfiläuferInnen zum Beispiel so viel für ihre Longevity machen. Lässt sich das von außen einschätzen oder müsste man dann ganz normal, ganz konkret reingehen in die einzelnen Werte, die die Person dann wirklich mitbringt?
Also per se gesprochen ist natürlich Leistungssport auch intensiver Sport kontraproduktiv, weil wenn wir was erreichen wollen, müssen wir einfach trainieren und unseren Körper einfach auch an ein Limit und an eine Grenze bringen. In der Regel hat man ein Ziel, was man erreichen möchte und vor dem Training ist nach dem Training. Wenn wir genug auf Regeneration achten und uns vielleicht unterschiedliche Tools zu Hilfe nehmen, dass wir da besser und schneller regenerieren und dann auch einfach Trainingspausen, je nachdem wie Wettkampfsituation und Co. ist, wirklich gut nutzen, um die Regeneration aufzubauen, haben wir natürlich wieder so eine Waagschale. Aber natürlich ist das jetzt, je nachdem, wie intensiv ich das mache, nicht gerade sehr produktiv für die Longevity, wenn wir sehr im Allgemeinen sprechen. Aber eben, wir wissen ja, da kommt so viel mit rein. So richtig pauschal kann man es ehrlich gesagt gar nicht sagen. Ja. Weil was ist denn Longevity eigentlich? Sprechen wir von Healthspan? Sprechen wir von Lifespan? Also sprechen wir überhaupt von der ganzen Lebensspanne? Oder sprechen wir von Healthspan, der Zeit, die wir gesund sind? Und um was geht es uns da eigentlich? Und eigentlich ist das, wenn wir ehrlich sind, auch sehr individuell, mhm. weil jeder, also mein Ziel ist es, ein möglichst kleinen Gap zwischen Healthspan und Lifespan zu haben. Unsere Generation wird sowieso deutlich über 80 in der Regel. Und ich möchte vor allen Dingen deutlich über 80 werden, ohne lebensqualitätseinschränkende Erkrankungen zu haben. Und ich möchte voller Vitalität mitten im Leben stehen und das Leben genießen, solange ich kann. Und für viele gehört da vielleicht auch einfach eine Art von Sport dazu. Und ja. dann geht es um die Waagschale.
Ja. Stimmt. Und ich glaube, das ist auch das Ziel von den meisten von unseren HörerInnen, von mir natürlich auch. Und wir haben ja auch schon gehört, je früher wir uns darum kümmern, desto besser. So, je länger haben wir was davon.
Absolut. Aber es ist nie zu spät.
Das stimmt.
Solange wir atmen, können wir was für unsere Gesundheit tun.
Das ist der Optimist.
Auch wenn es einfach nur ist, mir hat mal einer gefragt, ja, wie soll denn meine Großmutter, die eigentlich fast nur noch im Bett liegt, noch was für ihre Gesundheit tun? Hey, da geht es darum, überhaupt etwas zu bewegen, den Stoffwechsel ranzubringen. Oder bei den älteren Herrschaften kann man auch einfach mal anfangen, vom Stuhl aufzustehen, ohne dass man sich abstützen muss. Das einfach zu trainieren, weil die meisten stehen so, für die uns jetzt sehen, meistens stützt man sich am Tisch ab, oder man sieht die Älteren vom Tisch absetzen oder vom Boden aufstehen, ohne sich abzustützen und hochziehen zu müssen. Banale Dinge, einfach vom Stuhl mehrmals aufzustehen, hinzusetzen. Das vielleicht dreimal, fünfmal am Tag. Also fünfmal aufstehen, hinsetzen und das dreimal am Tag. Klingt total banal, je jünger man ist, weil man kann sich gar nicht vorstellen, dass es ein Problem ist. Aber wenn man sich die Großeltern anguckt, dann ist das total wichtig. Oder Stabilitätsübungen und Co. machen. Und ja, das sind so die Kleinigkeiten. Und klar, je jünger wir, fitter wir sind, desto ambitionierter werden dann natürlich die Möglichkeiten und Übungen.
Ja. Ja, ich finde es auch schön, dass man im Alter noch so viel tun kann. Ich nehme mal an, die meisten unserer HörerInnen tun schon relativ viel für die Gesundheit.
Wahrscheinlich.
Ja, aber lass uns da gerne mal in so ein paar noch Biohacks gehen oder vielleicht auch, ja, doch verschiedene Biohacks passt vielleicht ganz gut, mit denen wir vielleicht sowohl unsere Gesundheit, aber irgendwie auch die Leistungsfähigkeit positiv beeinflussen können. Wir können ja dann mal schauen, ob das immer Hand in Hand geht in diesen Fällen. Du hast jetzt zum Beispiel die Mitochondrien angesprochen. Mhm. Die sind ja super gut für unsere Leistungsfähigkeit, aber scheinbar auch für unsere Longevity.
Ja, ist eine Hallmark of Aging.
Ja, genau. Warum ist das vielleicht so und ja, wie trainieren wir sie eigentlich?
Also die Mitochondrien haben einfach einen zentralen Steuerpunkt in der Energieproduktion und wir brauchen einfach für alles im Körper Energie. Für alles. Also sind sie daher schon mal grundwichtig. Auch machen die Mitochondrien die Vorstufe von unseren Hormonen, das Pregnenolon zum Beispiel, und haben ganz viele unterschiedliche Prozesse. Sie machen nicht nur ATP. So, und die Mitochondrien gehen natürlich durch Infektionen, durch zu viel Reoxygen Species, also zu viele Sauerstoffradikale kaputt, wenn wir die Mikronährstoffe nicht haben, die diese Elektronentransportkette, die dann für die ATP zur Herstellung zuständig ist, wenn die nicht ausreichend zur Verfügung stehen, dann fehlt da einfach eine Kette im Glied und die nicht stark genug ist und dann kommen wir nicht in die Produktion. Also ich finde es als erstes am sinnvollsten mal zu messen und da müssen wir nicht gleich in die Mitochondrienmessung gehen, sondern wir messen im Blut, im Speichel, im Urin, je nachdem, was man angehen möchte. Die Mikronährstoffe messe ich prinzipiell immer im Blut, da haben wir einfach die besten Daten und die besten Zielwerte und dann messe ich und gucke, wo ist denn der Optimalbereich. Wir sprechen nicht vom Normalbereich, sondern wir sprechen vom Optimalbereich. Viele Dinge kann man messen, man kann nicht alles messen, zum Beispiel gerade im Sportbereich Und jetzt auch wunderbar kommunikativ, auch für uns Frauen ganz, ganz wichtig, das Kreatin. Und das können wir natürlich im Labor nicht messen, aber wir haben tolle Studien, die uns zeigen, 3 bis 4 Gramm täglich ist einfach in allen verschiedenen Bereichen, nicht nur für den Muskelaufbau, sondern auch für Kognition, Hormone, Antiinflammation, Konzentration und Co. sehr, sehr von Vorteil. Die Dinge, die wir messen können, können wir dann einfach optimieren durch Supplementierung. Und man kann dann natürlich mit Supplements auch arbeiten, die nicht nur die Mikronährstoffe als Kofaktoren herstellen, sondern einfach auch gezielt auf die Mitochondrien agieren, wie zum Beispiel Urolithin A, Alpha-Ketoglutarat. Wir können den ganzen NAD-Stoffwechsel positiv beeinflussen. Da ist es einfach wichtig zu gucken, besteht denn schon Inflammation, Silent Inflammation oder nicht, dann ist NAD direkt kontraproduktiv, aber man kann zum Beispiel mit 1-MNA arbeiten. Wir können das ganze Thema Fettsäuren, können wir nicht nur von Omega-3-Fettsäuren angehen, sondern auch vom C15, also über unterschiedliche andere Faktoren quasi mit einbringen. Dann ist jetzt in Deutschland nicht zugelassen, aber für die, die vielleicht auch mehr in den USA sind und da einen betreuenden ärztlichen Kollegen haben, das ganze Thema Peptide, sehr spannend, auch für den Bereich Mitochondrien, finde ich total klasse, arbeite ich für mich auch sehr gerne mit, um zu gucken, auch gerade, es gibt ja auch Peptide, mit denen man sehr gut, also ich probiere da relativ viel aus, was in meinem Rahmen der Möglichkeiten besteht für mich. Gibt es auch vieles, was auf das ganze Thema Antiinflammation, Sehnenentzündung und Co. Wieder mit einspielt. Dann kann man natürlich Mitochondrien stimulieren mit Höhentraining, Rotlicht, Infrared Light, Near Infrared Light. Das ganze Thema Sauna, also Wärme und Kälte bei der Hormesis, triggert eben auch die Mitochondrien, aber auch immer, ne, die Dosis macht das Gift und bitte zum richtigen Zeitpunkt eingesetzt. Also das ist einfach ganz wichtig. Und damit so eine Balance schaffen. Und auch wenn wir natürlich oxidative Prozesse im Körper haben, kommt ja die meisten immer gleich auf Antioxidantien einnehmen. Das wollen wir natürlich auch nur in gewissen Zyklen haben oder vielleicht an Nicht-Trainingstagen, je nachdem, wie man so seinen Trainingsplan hat, weil wir ja, wie wir vorhin gesagt haben, den gewissen Reiz ja brauchen. Und dann arbeitet man sich so ein bisschen in diese Balance rein. Und wahrscheinlich habe ich jetzt noch das ein oder andere vergessen. Aber es gibt eben ganz spannende Dinge, die unterschiedliche Zyklen mit dran setzen. Dann kann man mit dem Thema Fasten arbeiten. Ist für uns Frauen ein bisschen herausfordernder, weil viele Frauen eben gerade das langfristige Fasten, wo wir in die Ketose gehen, also über mehrere Tage, häufig hormonell eher schwierig verarbeiten, weil ein Peptid produziert, was heißt Kisspeptid, und das wieder auf die Regulation Schilddrüse und weibliche Hormone einen Einfluss hat. Und wenn wir von den Hormonen sprechen, bei Frauen und bei Männern wollen wir natürlich eine gute Balance aus den Hormonen haben, sowohl der Schilddrüse, die ja gerne bei Stress auch, und Sport kann Stress sein, so ein bisschen in die, oh Gott, bitte nicht, und produziert dann nicht mehr viel und produziert die freien Hormone in das sogenannte RT3, also in das Reverse T3, die dann nicht mehr für den Stoffwechsel zur Verfügung stehen, aber auch bei Frauen eben das ganze Thema Progesteron, Östrogen, Testosteron, auch bei Frauen ganz wichtig, wollen wir auch im Optimalbereich sein und da einfach so ein bisschen agieren und gucken, was machen denn die Vorstufen. Ich habe das Pregnenolon schon genannt, das DHEA, haben wir jetzt auch gerade heute wieder Labore von einem Patienten bekommen. Die Werte sind alle in Ordnung, aber das DHEA als Vorstufe und auch als sehr spannendes Anti-Aging-Hormon ist dann schon deutlich unter dem Optimalbereich, wo man sagt, hey, das sind schon so Frühzeichen, dass das so langsam kippt. Dann lass uns noch mal eine Stufe weiter vorgucken und schauen, wo ist es denn jetzt schon eigentlich außer Rand und Band geraten, ja, sozusagen. Und da gibt es ganz viele unterschiedliche Dinge. Ich bin immer ein Fan davon, erstmal klar zu messen, wenn wir den Zugang zum Messen nicht haben, weil das natürlich auch eine Herausforderung, vor der wir hier stehen. Nicht jeder Coach, Therapeut kommt an die möglichen Messungen ran. Es gibt ja schon viele Möglichkeiten, aber das ist manchmal ein bisschen herausfordernd, dass man dann, wenn man was probiert, erstmal eine Substanz probiert und dann guckt, wie man reagiert, weil wenn man alles in einen Topf schmeißt, ist es schwierig. Und bevor wir in die Mitochondrien-Supplementierung an sich gehen, immer erstmal die Mikronährstoffe wirklich auffüllen, dass die da sind. Und da reden wir von den ganz banalen Dingen, also, oder für mich banal Basis ist Omega-3, Vitamin D, Magnesium, gerade bei Läufern, und bei Magnesium wirklich auch die unterschiedlichen Formen ausnutzen. Also nicht nur das Magnesiumcitrat nehmen, was ja eins so der ist, das eigentlich im schnellsten aufgenommen wird, aber viele das Limitierende da haben, dass man dann eher Durchfall bekommt, wenn man viel nimmt, sondern auch damit zu spielen mit Magnesiumglycinat zum Beispiel vor dem Schlafen, das Treonat über den Tag verteilt. Dann haben wir ja noch Taurat, Oxalat und Oxalat wollen wir gar nicht, aber diese unterschiedlichen Formen, mit denen wir dann als Kombination spielen können oder einzeln mit rein. Und ich spiele auch immer so ein bisschen gern mit den Substanzen. Also ich mache mir, ich habe immer so ein Magnesium, was ich mir ins Wasser mache und trinke. Dann habe ich eins, was ich mir in meinen Aminosäure-Protein-Shake mache. Und ich habe abends Kapseln, weil mir ist es irgendwann halt zu viel, immer nur Kapseln zu nehmen. Aber dadurch habe ich unterschiedliche Zeitpunkte, unterschiedliche Bioverfügbarkeiten und greife dann so ein bisschen auf die unterschiedlichen Mechanismen zurück und komme dann für mich auf ein gutes Niveau.
Okay, spannend, dass dann sogar die Substanzform einen Einfluss hat.
Es ist immer die Frage, wie was resorbiert wird, weil es geht ja nicht nur darum, also Angebot und Nachfrage vom Körper, sondern auch, was wird denn eigentlich resorbiert? Und gerade wenn wir einen Sport machen, der sehr viel im Sympathikus ist, ne, dann wird ja natürlich auch der Darm weniger versorgt. Also bedeutet, der Parasympathikus ist seltener angeschaltet, vor allem wenn wir nachts nicht gut regenerieren. Das bedeutet, es wird weniger aufgenommen. Es kann aber auch schon ein paar Prozesse weiter oben schief gehen. Wenn wir zum Beispiel zu wenig kauen, wenn wir zu wenig achtsam essen, dann kommt das Signal vom Kopf auch nicht an unsere Bauchspeicheldrüse und Gallenblase, dass sie bitte Verdauungsenzyme produzieren. Und dann isst man schnell nebenbei. Dann wird das Essen überhaupt nicht richtig aufgespalten, weil wir zu wenig Verdauungsenzyme haben, vielleicht zu wenig Magensäure und Co. Und nur wenn man aufstoßen muss, heißt das nicht, dass man zu viel hat. Das kann auch mal eine Insuffizienz vom Sphinkter sein. Also der Sphinkter, der vom Ösophagus, also von der Speiseröhre in den Magen geht, ja, der kann auch mal insuffizient sein, weil wir zum Beispiel B6-Mangel haben und dann schwappt das hoch. Wir haben gar nicht zu viel, sondern einfach nur am falschen Ort. So, bedeutet, wenn wir dann zum Beispiel zum Essen zu viel trinken oder zu groß kauen und der Magen eher verlangsamt oder schlecht entleert wird und die einzelnen Nährstoffe schlecht aufgebrochen werden, wenn dann der Darm unterversorgt ist, weil wir die ganze Zeit im Sympathikotonus sind und es nicht gut resorbiert, wenn das Mikrobiom nicht im Gleichgewicht ist und zu wenig schlechte Bakterien hat und die B-Vitamine zum Beispiel dann nicht aufproduziert werden, sondern wir Entzündung und Leaky Gut kriegen und dann am Ende noch auf unser Essen reagieren und dann uns Bloating haben und nicht mehr richtig wohlfühlen. Das darf man eben auch nicht vergessen. Also es heißt auch nicht immer nur Tabletten schlucken oder Pulver schlucken hilft, sondern auch die Resorption unterstützen ist total wichtig.
Ja. Du hast ja jetzt schon unendlich viele Substanzen auch angesprochen, so in Nebensätzen.
Entschuldigung.
Um vielleicht das so ein bisschen simpler runterzubrechen für Leute, die auch noch nicht so ganz tief drin sind in dem Ganzen. Ja. Du hast jetzt ja Vitamin D angesprochen, du hast Magnesium angesprochen, da natürlich dann auch ein bisschen schon drüber geredet, dass das die Substanz selber wichtig ist, in welcher Form man es auch zu sich nimmt. Omega-3 hast du angesprochen. Mhm. Wären das dann zum Beispiel so die ersten Schritte, die Leute, nachdem sie vielleicht im Idealfall auch einmal durchchecken lassen haben, wo sie stehen.
Genau, also das wären so die Idealfall, aber es gibt auch die DoHealth-Studie aus Zürich, die zeigt eben unfassbar gute Werte und Outcome, ohne dass gemessen wurde. Oh. Und es ist einfach auch nochmal wichtig zu sagen, wenn man hinten auf ein, also wenn man sich ein Supplement kauft und hinten drauf guckt, wie häufig man das nehmen muss. Beispiel Vitamin D. Da steht dann häufig ja 2000 Einheiten jeden zweiten, dritten Tag. Die dürfen natürlich keine medizinischen Empfehlungen geben. Die müssen sich an die Leitlinien halten oder an gewisse Kommunikationslinien. Das ist meistens einfach wirklich zu wenig. Es gibt mittlerweile sehr gute Empfehlungen und Bücher, wo sich auch ärztliche Kollegen trauen, dann wirklich zu sagen, ja, also 1000 Einheiten Vitamin D reicht ja den wenigsten. Ja. Und nur weil wir brauchen häufig eher so 2.500 bis 5.000 Einheiten, je nach Saison. Und gerade auch Läufer, Läuferinnen sagen ja, ich bin ja eh so viel draußen.
Ja.
Und ich nutze ja auch gar keine Sonnencreme. Aber je mehr Melanin unsere Haut produziert, also je bräuner wir werden, desto mehr natürlichen Schutz haben wir natürlich. Und desto häufiger sehen wir auch trotz dessen oder gerade dessen Vitamin-D-Mängel. Und das ist eben essentiell und wichtig. Und dann gibt es natürlich ganz viele andere Stoffe, die man sehr gut nehmen kann. Ich verweise auch gerne auf B-Vitamine, gerade je nach Ernährungsform.
Stimmt.
Je weniger tierische Produkte zu sich genommen werden, desto häufiger fehlen eben auch die B-Vitamine. Oder eben auch mal Aminosäuren wie Cholin oder Leucin. Gerade das Leucin brauchen wir auch wiederum für den Muskelaufbau. Und dann auf den Darm gucken. Das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt. Disease begins in the gut. Also ich hatte ja eben auch schon mal erklärt, wenn wir viel im Sympathikotonus sind, ist die Darmfunktion häufig heruntergesetzt. Weil wenn wir wegrennen müssen vor dem Tiger, brauchen wir nicht verdauen. Das machen wir dann, wenn wir in der Höhle sind, evolutionär. So. Das bedeutet, dass der Darm natürlich für uns auch ein Riesenschlüsselfaktor ist und wir hier unseren Hauptteil unseres Serotonins, unseres Happiness-Hormons produzieren, was wiederum in Melatonin umgewandelt wird, unser stärkstes Antioxidant und Schlafhormon. Und dann wird der Schlaf, wenn wir zu wenig Serotonin haben, haben wir meistens auch zu wenig Melatonin. Ne? Du siehst so diesen Kreislauf. Und zu wenig Melatonin, Serotonin bedeutet natürlich auch emotionale Schwierigkeiten oder Herausforderungen. Dann werden wir so ängstlich.
Ja.
Frauen auch gerne, wenn Cortisol too high, Progesterone is shy. Wenn wir zu wenig Progesteron haben, werden wir auch eher emotional ängstlicher, unsicherer, weinerlicher. Da spielen so ganz viele Faktoren mit rein. Wenn Noradrenalin, Adrenalin und Dopamin nicht im richtigen Verhältnis sind, haben wir Motivationsthemen oder sind immer wieder, wir müssen uns diesen Kick geben, dass wir wieder auf Normalwerte kommen oder werden aufbrausend und wie man so schön sagt, so ein bisschen hysterischer, was gar nicht im Charakter liegt, sondern an der Biochemie. Und das hat natürlich auch wieder einen Einfluss auf die Leistungsfähigkeit, auf die Motivation und Durchhaltevermögen.
Ja, weil wir gerade beim Darm sind, das ist ja auch super spannend, weil leider wahrscheinlich die meiste LäuferInnen-Ernährung, gerade was jetzt so Training und Wettkampf angeht, vielleicht nicht unbedingt das Allerbeste für unseren Darm ist. Ne? Das hört man ja immer wieder, so diese Einfachzucker, so, das ist halt was dann, ja, so auf die Dauer sich läppert, kann man vielleicht sagen. Könnte man ja jetzt als, ja, vielleicht Konflikt sehen, ne? Dass einerseits natürlich die Leistung, dafür brauchen wir Zucker, andererseits für die Longevity ist jetzt vielleicht die permanente Einnahme nicht so toll.
Es kommt immer darauf an, welche Zuckerart und wie wir mit dem Insulin denn eigentlich dagegen agieren und wie viel Muskelaktivität wir haben, weil der Muskel verbraucht natürlich als metabolisches Organ das. Als ich früher Leistungssport gemacht habe, gab es bei uns auf den Wettkämpfen immer, meine Schwester und ich hatten jeder so eine große gelbe Tupperbox mit Nudeln mit Butter und Salz mit.
Krass, dabei dann.
Natürlich schon viele Jahre her. Ja. Also gut 20 Jahre, ein bisschen mehr sogar. Und das würde ich heute natürlich anders machen. Und vor allen Dingen, wir müssen natürlich gerade als Athlet, Athletinnen schauen, dass wir genug Kohlenhydrate auch bekommen, dass wir genug Proteine, Aminosäuren haben, aber auch, dass wir unserem Körper Ballaststoffe, komplexe Kohlenhydrate und fermentierte Lebensmittel, wenn wir sie denn vertragen, wenn der Darm nicht schon zu gereizt ist, zuführen und dann auch gucken, dass wir genug Futter für die guten Darmbakterien haben und unsere Schleimhaut im Darm unterstützen, weil da sitzt nicht nur das Immunsystem drin, sondern schützt uns natürlich auch davor, dass das, was im Darm ist, nicht mit dem Immunsystem, nicht nur aus der Schleimhaut, sondern auch von den Zellen quasi mit in Berührung kommt. Und ich verstehe das, dass man natürlich in bestimmten Phasen sehr einseitig und schwierig isst und dann muss man einfach, oder würde ich empfehlen, dass man darauf guckt, in den Phasen, wo man balancierend arbeiten kann, dann wirklich da viel Gutes tut oder mit Supplementierung arbeitet.
Also du würdest dann außerhalb der Trainingszeit nochmal ganz genau auf die Ernährung achten?
Ja, man kann auch in der Trainingszeit natürlich gucken, dass die Kohlenhydrate, wenn man jetzt trainiert und schnell verfügbare Zucker braucht, dann hat das ja einen biochemischen Grund in der Leistungsperformance.
Ja.
Man kann ja zum Beispiel auch mit externen Ketonen und sowas arbeiten. Ne? Mhm. Aber ich würde dann natürlich gucken, dass ich gute, hochwertige Kohlenhydrate habe, wenn ich auf Kohlenhydrat den Fokus legen muss und dann natürlich schauen, also gerade wenn der Darm nicht so gut in der Balance ist, nicht gerade Kohlenhydrate zu nehmen, die dann sehr, also glutenhaltig sind, weil das häufig für viele wieder proinflammatorisch ist. Am Ende wird das dann auch sehr, sehr kompliziert und es bringt auch dann der Freude relativ wenig, wenn wir uns dazu verkopfen. Es ist einfach so schwierig. Also, das kommt ja auch häufig, ja, Longevity, das ist einfach alles zu anstrengend. Ja, ist es auch. Mein letzter Patient, der Athlet, hat gesagt, ich will jetzt 3 Jahre nochmal Vollgas geben. Ich möchte, dass ihr mich nicht aus der Longevity-Perspektive begleitet, weil dann kann ich aufhören zu trainieren. Ich will, dass ihr mich jetzt einmal so zum biochemisch-physiologischen, psychologischen Erfolg bringt mit den Grundvoraussetzungen, dass ich das Ziel jetzt einfach nochmal erreichen kann und dann gehe ich quasi in die Sportlerrente. Und dann mache ich auch alles, was ihr mir sagt und kann man natürlich auch so handhaben. Ja. Also es ist auch schön, wenn man ein Ziel erreichen konnte.
Ja, spannend. Ist natürlich auch eine Möglichkeit, dass man sich dann gewisse Zeitrahmen gibt und danach dann
Aber auch da zwischendrin guckt, wenn es gerade aus dem Freundeskreis eine Patientin, die dann einfach auch abgebrochen hat, weil es ihrer Gesundheit einfach so viel Schäden gegeben hat, dass sie fand, okay, das passt jetzt für sie dann einfach nicht mehr und hat dann emotional Abstand davon genommen. Mhm. Da darf ja jeder für sich selber entscheiden, sofern wir denn wissen, für was wir uns entscheiden und das, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Risiko tragen. Meistens sind wir ja resilient und jung, wenn wir dann einfach die Medaille von der anderen Seite unterstützen, dass man das noch gut hinbekommt.
Mm, ja.
Kommt auch drauf an. Sprechen wir jetzt von LäuferInnen, die jetzt für einen Marathon oder Langstreckenthemen, Ironman und Co. trainieren, oder machen wir das einfach als Hobby und es tut dem Kopf total gut und machen jeden Tag die 10 Kilometer. Ja. Also das ist auch noch ein Unterschied. Ich finde, wir sollten auch alle noch Spaß im Leben haben.
Ganz wichtig, ja. Da könnte man jetzt natürlich den gegenteiligen Eindruck bekommen, wenn man sich wirklich zu viel in die Materie reinliest und so
ja,
komplett
übertreibt. Ja, also ich finde halt, man muss das, deswegen track ich mich nicht so häufig und nicht so viel, weil mich macht das dann irgendwann verrückt und ich bin dann einfach ein sehr perfektionistischer Mensch und sehr ehrgeizig und dann will ich da an der Zahl drehen und dann vergesse ich wieder andere Dinge. Es gibt aber auch viele, die da eher wirklich diese Daten brauchen, um sich guiden zu lassen. Da darf jeder selber seinen richtig und falsch finden.
Ja, ja, aber zum Beispiel, du meintest ja, du nimmst zum Beispiel einige Supplements, ne? Habe ich richtig verstanden.
Ja.
Wenn LäuferInnen sich jetzt, ne, sagen wir Vitamin D und Omega-3 und so, haben sie jetzt vielleicht schon abgedeckt, weil das ja so die ersten Dinge sind, die da auch vielleicht auftauchen. Gibt es irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel, die du Leuten zumindest mal ans Herz legen würdest, darüber vielleicht ein bisschen zu recherchieren, vielleicht zu gucken, ob es passen könnte, wenn es wirklich darum geht, die Performance vielleicht auch noch mal ein bisschen zu verbessern. Ne? Also jetzt speziell auf Ausdauersport auch.
Ich bin sehr großer Fan von Kreatin, auch für Nicht-Sportler. Mhm. Sehr, sehr großer Fan für eine ausreichende Protein- und Aminosäurenversorgung, sehr wichtig. Und häufig bei Frauen ist das Thema Coenzym Q10-Mangel B-Vitamine hatten wir eigentlich schon gesagt. Ich hatte die Mitochondrien-Supplements schon erwähnt, wo man mal reingucken kann. Also Stichwort zum Beispiel Alpha-Ketoglutarat, Urolithin A, 1-MNA. Also ich arbeite nicht so gern mit NAD+, weil häufig eben stille Entzündungen davor liegen und wir eigentlich seit doch vielen Monaten mittlerweile wissen, dass das eher die stillen Entzündungen noch fördert. Ja, das wollen wir natürlich auf keinen Fall. Aber wenn wir das nicht haben, ist natürlich alle Vorläuferstufen von NAD+ noch sehr spannend und wichtig. Das sind so, da gibt es schon einiges. Eben die es können und den Zugang haben mit Peptiden, ein bisschen forschen. Aber da muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Ne? Ja. Also da sind wir auch noch am Anfang vom Wissen. Da muss man sehr in die USA schauen, was es da an Datenlage gibt. Da ist es sehr schwierig, einen vertrauenswürdigen Supplier herzubekommen. Also das würde ich mal ans ganz andere Ende setzen. Und dann eben mal so ein bisschen noch in die Technologien gehen. Also Red Light, Infrared Light finde ich eben total spannend. Hat eine super Fokusstimulation auf die Zytochrome in den Mitochondrien. Es gibt ganz interessante Studien, wo jetzt sicherlich auch noch ein bisschen mehr kommt, wenn man mit Methylenblau vorher arbeitet, so eine halbe Stunde vor dem Red Light, weil es eben dadurch die Mitochondrien empfänglicher und sensitiver macht. Eben, das sind jetzt alles keine ärztlichen Empfehlungen. Ja. Wir gehen in die Biohacking-Richtung. Das sind Erfahrungswerte und muss man vielleicht noch mal so ein bisschen dazu sagen, aber das sind ganz interessante Punkte, die man sich angucken kann. beim Thema Darm und Performance sind Nukleotide, finde ich auch noch sehr spannend. Und das ganze Thema rund um Schleimhaut, also ganz klassisch fermentierte Lebensmittel. Wir können uns Wasserkefir selber züchten zu Hause, geht total easy. Aloe Vera Saft für den Schleimhaut und das Antientzündliche. Wenn der 1200 Milligramm Aloe Verose drin hat, dann so ein Schnapsglas jeden Tag, holt uns aus dem Kühlschrank raus, finde ich auch klasse. Gibt auch tolle Firmen, die in Deutschland angesiedelt sind, wo man sich fermentierte Lebensmittel bestellen kann, die einfach mega schmecken. So ein bisschen auf Sprossen und Nüsse achten, zum Beispiel Hanfsamen. Ich mache überall Hanfsamen drüber, weil sie sehr proteinreich sind, zum Beispiel. Die Milch gut vertragen. Ne? Das klassische Hüttenkäse im Frühstück hat auch viel Protein zum Beispiel, gesunde Fette. Das hat alles natürlich auch einen Einfluss auf die Performance und die Mitochondrien, weil wir natürlich Fueling machen von dem, was die Mitochondrien brauchen. Ja,
da waren schon einige Tipps dabei. Ich glaube, da können die Leute nochmal reinschauen.
Muss sich jeder so ein bisschen was rausziehen und nachgoogeln. Und in Zeiten von AI kann man ja natürlich, wenn man gut promptet, auch schon ganz viel rausbekommen.
Immer ein bisschen nach Studien basiert, am besten gucken, nicht einfach irgendwelche.
Und einfach im Hinterkopf haben, wir müssen gerade in Performance und Longevity Science Inspired gehen, weil es natürlich wenig Studien gibt. Das ist natürlich ganz wichtig für die Profiathleten sind, NADA-WADA-konform zu sein und da ein bisschen aufzupassen. Ne?
Ja, das ist ganz wichtig. Das Thema Doping hatten wir auch vor kurzem erst im Podcast. Deswegen.
Es gibt aber viel natürliches Doping,
richtig,
was man machen kann. Ja. Ich durfte eine Olympioniken mal betreuen. Da habe ich mich mal sehr viel damit beschäftigt. Mhm. Und da gibt es schon spannende Dinge. Und wirklich den riesengroßen Hebel der Regeneration. Mhm. Also nicht zu unterschätzen.
Ja, ganz wichtig. Ja, darüber können wir auch noch ein bisschen sprechen. Ne? Was gibt es denn noch so für typische oder nicht typische Regenerationsmethoden, die du vielleicht auch selber verwendest? Wir haben ja vorhin auch über Eisbaden schon ein bisschen gesprochen. Es gibt aber auch sowas wie Breathwork und so. Es gibt die Kombination. Gibt es irgendwelche Dinge, die du auch besonders als empfehlenswert erachtest?
Für mich ist meine wichtigste Regeneration mein Mindset. Und da arbeite ich zum einen mit meinem Kollegen zusammen, der mit mir immer mal wieder auch die Narrative anschaut, die mich antreiben und so ein bisschen in dieses psycho-emotionale Thema reingucken. Ich habe eine Breathwork-Coachin, mit der ich seit einigen Jahren zusammenarbeite, 1-zu-1-Session mache. Die ist in München, aber wir machen es mittlerweile auch viel digital, ne, mit Noise-Canceling-Kopfhörer auf und dann über digital arbeiten. Habe natürlich das am liebsten in Person, aber ich mache das so, ehrlich gesagt, viel zu wenig. Ich würde es viel, viel gerne regelmäßiger machen, aber so ein, zwei Mal im Quartal brauche ich das schon, einfach um so ein bisschen das Mindset auch so zu balancieren. Ich finde, das ist ein völlig unterschätzter Faktor der Regeneration, weil was uns antreibt, treibt uns an. Und dann Eisbad hatten wir, Sauna in diese Regenerationspotenzial. Ich mag die Lymphboots ganz gerne auch, weil das den ganzen Lymphfluss anregt. Red Light hatten wir. Ich probiere gerade ein intensiveres Protokoll mit einer PEMF-Matte aus, einfach da nochmal das ganze Thema elektromagnetisches Feld mir anzugucken. Persönlich für mich brauche häufig einen externen Stimulus, damit ich in die Ruhe komme. Ich habe auch gerne das Thema Klangschale und versuche da einfach eher mit ein bisschen in die Regeneration zu kommen. Bei Klang finde ich es eben ganz spannend. Man kommt, da gibt es tolle Studien, innerhalb von 8 Minuten in die Theta-Welle rein. Und mir hilft das einfach, da so ein bisschen dieses Neues im Kopf runterzufahren. Deswegen mache ich auch sehr gerne Eisbad, weil in diesen ersten 30 bis 60 Sekunden ist mein Gehirn still. Ich, meine HRV und mein Charakter kann sehr gut auch kaltes Eis. Also ich bade schon auch gerne mal unter 4 Grad. Das ist eine Riesendiskussion in der Longevity-Bubble, in dem Longevity-Feld, weil es einige Studien doch gibt, die zeigen, dass Frauen gar nicht so kalt brauchen und auch häufig gar nicht auf so kalt sehr positiv reagieren. Also wir sind einfach keine kleinen Männer. Wir sind einfach Individuen, wo man wirklich dann eben wieder mit dem zurück, wie viel Homeostasis brauchen wir, tracken kann. Tut mir das gut und nicht gut. Ich nutze das Eisbad vor allen Dingen eben für den mentalen Faktor und mir tut das da einfach sehr, sehr gut und für mich hat es keinen negativen Einfluss auf die HRV, deswegen kann ich das für mich sagen, aber möchte es nicht für die Allgemeinheit sagen, da darf jeder ein bisschen ausprobieren, welche Kälte man braucht. Und was gibt es denn noch? Ja, auch solche Sachen wie Rohkakao, Functional Mushrooms hatten wir noch gar nicht.
Witzig,
also Lion's Mane, Reishi und Co. finde ich total spannend, hilft mir persönlich auch sehr. Mag ich sehr, sehr gerne. Und dann kann man natürlich noch, wenn wir von Longevity sprechen und Mindset hatten, auch nochmal in das Thema Lithium und 5-HTP zum Beispiel reingucken. Also 5-HTP als Vorstufe vom Serotonin, wenn es im serotoninmäßig im Urin, im zweiten Morgenurin, wenn das tief ist, brauche ich natürlich mehr. Dann arbeite ich nicht nur am Darm, sondern auch an der Supplementierung. Ich arbeite ungern mit Tryptophan, was ja noch, also Tryptophan wird in 5-HTP, wird in Serotonin, wird in Melatonin verstoffwechselt. Einfach weil je nachdem, wie wir von der Konstitution und von der Biochemie gerade aufgestellt sind, was der Körper braucht, wird das Tryptophan sonst in den Chyriurininstoffwechsel abgezogen. Das wollen wir wiederum auch nicht. Und bei uns Frauen ist es natürlich auch immer ganz wichtig, so ein bisschen in den Zyklus zu gucken, also Östrogendominanz und Co., weil wenn wir Stress haben oder produzieren, müssen diese Hormone durch die sogenannte Cortisol-Methyltransferase abgebaut werden und die baut aber auch die Hormone ab, also auch das Östrogen. Und der Körper entscheidet sich in der Regel immer für das, woran er nicht, also wo er den Körper schützen muss, zu sterben. Und die konkurrieren dann miteinander. Das heißt, viel Stress hat wiederum auch Einfluss auf die Hormone, auf das Östrogen und Co. Und zu viel Östrogen kann, wenn wir dann auch ein bisschen mit dem Darm Schwierigkeiten haben, dann auch wieder Histamin triggern und den Abbau vom Histamin ein Problem sein. Also klingt jetzt alles total kompliziert, aber ist am Ende einfach, sage ich immer, ne, bevor man die Antwort bekommt, nee, es stimmt doch alles prima und man merkt, was stimmt das nicht, soll das jetzt einfach so der Trigger sein?
Stimmt.
Die Prozesse sind einfach auch, mittlerweile wissen wir deutlich mehr über die Prozesse, als wir vorher wussten. Und dann ist das auch ganz spannend, mal diese ganzen Zusammenhänge eben anzugucken.
Ja.
Man kann nicht viel falsch machen, wenn man ganz vorsichtig erstmal die Basisdinge ausprobiert und auf den Körper reinhört. Meistens weiß man ja ehrlich gesagt schon so ein bisschen, woran das liegt.
Und, ja. Genau, und wie du auch angesprochen hast, nicht alles funktioniert für jede Person gleich gut. Ne?
Genau.
Man muss auch ein bisschen gucken, was für ein Typ ist man selber.
Total.
Damit kommt man gut klar, was schmeckt einem vielleicht auch, wenn man zum Beispiel mit bestimmten Substraten oder so noch experimentiert. Mag man Sauna lieber, ist Eisbaden nichts für einen, wie du gesagt hast.
Ja, und wenn
Stress
man zum Beispiel merkt, die Sauna stresst einen mehr, als es ihn erholt, weil man irgendwie bei 90 Grad 20 Minuten drin ist, weil man irgendwie oder 30 Minuten gehört hat, dass es das Growth-Hormon stimuliert und wir dadurch mehr Performance kriegen, aber wenn es uns dann wieder eher in den Stress schiebt, bringt es ja auch nichts viel. Also da darf man so ein bisschen auf sich hören.
Absolut, ja. Hast du, glaube ich, schon gut abgebildet, dass es da doch sehr viel auch individuelle Präferenzen gibt.
Ja, und das ist halt, leider kann man da nicht immer alles über einen Kamm scheren, aber es gibt natürlich viele Dinge, die für eine breitere Masse gelten, die kann man ausprobieren und wenn sie für einen nicht passen, dann darf man auch mal sagen, gut, ich bin halt auch individuell, dann probier das anders aus.
Ja. Wie war das denn bei dir? Das ist vielleicht auch noch interessant, einfach als Vergleich, weil heute bist du ja als Longevity-Expertin da super so spannend unterwegs, sag ich mal. Du experimentierst ganz viel, hast aber auch dein Training sehr angepasst, auch an deine Longevity. Als Leistungssportlerin damals hattest du ja wahrscheinlich einen strikten Trainingsplan und hast dich noch kaum wahrscheinlich mit sowas beschäftigt.
Gar nicht.
Oder?
Also das ist über 20 Jahre her, da wusste man das alles überhaupt nicht. Also da hatte man nicht mal Supplements und Regeneration und Co. Wir haben zweimal am Tag trainiert, 4-5 Mal die Woche.
Ja.
Wochenende Wettkämpfe gehabt. Ich habe mich nicht mal gedehnt danach. Also aber es hat auch funktioniert.
Ja.
Habe ich jetzt natürlich mit ein paar Dingen da draus zu kämpfen, die dann,
auch.
Ne, ich habe natürlich dann studiert, Assistenzzeit, Jobs gehabt, um Studium zu finanzieren. Dann, ich habe 2 Kinder bekommen und Fahrradzeit durchgemacht und dann Master of Science noch gemacht, jetzt eine Gastprofessur. Also ist jetzt auch vielleicht nicht so ganz förderlich für gewisse Dinge in meinem Körper. Aber am Ende, wir hatten das im Vorgespräch ja auch so ein bisschen, am Ende haben wir auch individuelle Ziele und möchten die gerne erreichen. Und dann ist es einfach wichtig, dass man sich vielleicht jemanden auch an die Seite holt, der einem dann, wir kennen alle unsere Schwächen eigentlich und wir kennen alle unsere Stärken, der dann hilft, diese Schwäche auch nochmal so ein bisschen, wo wir vulnerabel sind, das ist vielleicht das bessere Wort, die Stellen, wo wir vulnerabel sind, mitzutragen und mitzufördern. Und dann kommen wir auch in die Performance rein.
Ja, würdest du sagen, dass dir trotzdem heutzutage Langlebigkeit wichtiger ist als Performance? Also gerade was auch den Sport und so angeht?
Oh, das kann ich dir
nicht klar
beantworten. Dadurch, dass mir die Zeit fehlt, sowohl beruflich als auch privat mit der Familie, Leistungssport wieder zu betreiben, stellt sich für mich die Frage nicht. Aber ich bin schon ein sehr ambitionierter Mensch und am Ende bin ich auch erst Ende 30. Also
da kann noch viel kommen.
Ich könnte jetzt eigentlich auch noch mal ein paar Jahre das machen und würde mir jetzt aber sehr anders als früher das Team richtig aussuchen.
Und du würdest wahrscheinlich, du würdest ähnliche Fehler von damals nicht nochmal machen. Du hast ja schon gesagt, also Ernährung wäre auch schon ganz anders.
Ja, total. Und ich würde vor allen Dingen mir jemanden suchen, der mich gut mental begleitet, weil ich glaube, dass viele, also ich bin sicherlich so jemand, der das tun würde, so in diesem Ehrgeiz da reinkommen würde, dass man gewisse Dinge nicht wahrnimmt und manchmal ein Atemzug mehr bringt einen deutlich mehr zum Erfolg, als immer da durchzuackern. Mhm. Ich würde auf ein sehr multimodales Team zugreifen und würde mich natürlich total darüber freuen, dass wir so viele tolle Technologien haben, die einen dann natürlich helfen.
Ja, absolut. Was würdest du denn vielleicht auch ambitionierten LäuferInnen noch so zum Abschluss raten, die kein Team um sich herum haben, aber trotzdem gerne performancestark und nachhaltig trainieren wollen? So, was wären so deine letzten Abschlusstipps?
Informiert euch gut, nutzt AI. Mhm. AI kann so viel. Wir können mit den richtigen Prompts, mit den richtigen Informationen, mit den richtigen Inputs an die AI so viel spannende Ressourcen auch da rausholen, die einen guidet. Und spannenderweise, wenn man da auch mal diskutiert und sagt, hey, das ist meine Schwäche, achte da drauf, erinnere mich dran und da auch ein bisschen proaktiv vielleicht versucht auch zu lernen und auch zu hinterfragen, warum soll ich das jetzt machen? Weil die AI, also wir jetzt sagen, lügt nicht, aber die erfindet ja natürlich. Ja, also dann auch kritisch zu hinterfragen, aber da mal ein bisschen mit zu spielen und sich zu informieren, sich ein paar Menschen raussuchen, wo man sagt, hey, die sind bekannt dafür, dass sie science-based Empfehlungen machen, da sich einfach anhören, reinlesen und austauschen. Ich glaube, das ist ein großer Vorteil. Und da Community ja ein ganz, ganz großer Aspekt in der Longevity ist. Stimmt. Gemeinsam trainieren, gemeinsam laufen gehen, raus in der Natur, wenn es möglich ist, bitte nicht auf dem Laufband, weil es ist unphysiologisch für unseren Körper. Und wenn wir draußen sind, haben wir natürlich noch ganz viele Inputs aus der Natur, die unser Nervensystem regulieren und damit kann man vielleicht ein paar Fliegen mit einer Klappe schlagen.
Ja, stimmt. Vor allem das Draußenlaufen, glaube ich, das findet viel Anklang, auch gerade bei uns, oder? In der Community. Ich meine, ich liebe es auch, mache ich auch viel lieber, als auf dem Laufband zu sein. Deshalb sehr, sehr schöne Abschlussworte an der Stelle. Ich finde das Thema super faszinierend. Ich glaube, wir hätten noch ewig weitersprechen können, aber man soll ja irgendwie auch aufhören, wenn es am schönsten ist.
Wir gucken mal, was für Rückfragen
kommen. Ja, genau.
Vielleicht diskutieren wir dann nochmal.
Richtig, vielleicht gibt es mal eine Teil 2. Das können die Leute da draußen uns auch gerne mitteilen, was sie noch für Fragen haben an dich. Sehr schön. Dann an der Stelle schon mal vielen lieben Dank für deine Zeit, deine Expertise. Ich hatte auf jeden Fall sehr viel Spaß beim Gespräch. Ich hoffe natürlich, du auch.
Ich auch. Danke für deine tollen Fragen und deine Geduld, wenn es manchmal aus mir dann rausplätschert.
Dafür bin ich hier.
Ich hoffe, es war nicht overwhelming für die und jeder konnte, für die ZuhörerInnen und jeder konnte was mitnehmen, was ein kleines Stückchen weiter zu der eigenen Gesundheit und Langlebigkeit bringt.
Da bin ich mir sicher. Du hast ja wirklich sehr viele Impulse heute gegeben. Deshalb, Leute, recherchiert einfach noch mal ein bisschen und wenn ihr Fragen habt, dann stellt sie uns gerne. Wo kann man dich denn noch online finden oder wo kann man mehr von dir hören, sehen, gucken? Ja, was gibt es da so im Angebot? Hau mal gerne deine Socials und so weiter raus.
Meine Socials. ich bin auf Instagram und LinkedIn unterwegs für alle, die mehr zum Thema Education gehen wollen. Ich habe am Geneva College of Longevity Science einen Practitioner-Kurs mit aufgebaut für die ärztlichen Kollegen unter uns. Da wird jetzt auch mehr und mehr zum Thema Performance und Co. aufgebaut, also für unterschiedliche Coaches und Practitioner sozusagen. Dann werde ich jetzt auch, denke ich, da irgendwann mehr und mehr Patientenfälle mitteilen und mal so ein bisschen diesen praktischen Input bieten. Ansonsten haben wir 2026 in Berlin das Live Summit für alle die Lust haben, Longevity mal anfassbar zu erleben sozusagen. Da haben wir dieses Jahr unseren wirklich tollen Auftakt gemacht, der sehr, sehr Spaß gemacht hat mit 1500 Gästen und Ja, sonst so die üblichen Internetkanäle.
Okay. Ja, prima, liebe HörerInnen. Alle Links findet ihr natürlich wie immer in der Folgenbeschreibung. Und dann sind wir raus für heute. Danke fürs Zuhören ganz bis zum Schluss. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert unseren Podcast gern. Lasst uns, wie gesagt, gerne Feedback da unter achilles.running. Und dann hoffe ich, ihr schaltet nächsten Freitag wieder ein. Und bis dahin, keep on running.